Kapitel 46 Krishnas Botschaft an die Gopis. Als die Gopis Uddhava sahen, bemerkten sie, dass er fast genauso aussah wie Krishna. Und daran erkannten sie, dass er ein großer Geweihter Krishnas sein musste. Er hatte sehr lange Hände und seine Augen glichen den Blütenblättern einer Lotusblume. Mit seinem gelben Gewand, seiner Girlande aus Lotusblumen und seinem außergewöhnlich schönen Gesicht sah Uddhava fast genau gleich aus wie Krishna. Er hatte die Sarupya-Befreiung erlangt, weshalb er die gleichen körperlichen Merkmale aufwies wie der Herr. In Krishnas Abwesenheit hatten es sich die Gopis zur Pflicht gemacht, frühmorgens Mutter Yashoda mit einem Besuch zu ehren. Sie wussten, dass Nanda Maharaj und Mutter Yashoda sehr bekümmert waren, und daher sahen sie es als ihre erste Pflicht an, diesem Elternpaar, den ehrwürdigsten Persönlichkeiten von Vrindavan, täglich ihre Achtung zu erweisen. Wenn Nanda und Yashoda Krishnas Freundinnen sahen, wurden sie an Krishna selbst erinnert und dadurch ein wenig getröstet. Und auch die Gopis freuten sich jedes Mal sehr, wenn sie Nanda und Yashoda sahen. Als die Gopis sahen, dass Uddhava Krishna sogar in seinem Äußeren glich, kamen sie zu dem Schluss, dass er eine der höchsten Persönlichkeit Gottes, völlig ergebene Seele sein müsse. Sie fragten sich daher, wer ist dieser Jüngling nur, der so aussieht wie Krishna? Seine Augen gleichen ebenfalls den Blütenblättern einer Lotusblume. Er hat die gleiche hervorstehende Nase und das gleiche schöne Antlitz, und er lächelt genauso bezaubernd wie Krishna. Er gleicht in jeder Beziehung Krishna, Shyamasundara, dem schönen, schwärzlichen Jüngling. Er ist sogar genau wie Krishna gekleidet. Woher kommt er? Wer ist das glückliche Mädchen, das ihn zum Gemahl hat? So sprachen sie untereinander. Die Gopis waren sehr begierig, etwas über Uddhava zu erfahren, und weil sie einfache, unkomplizierte Dorfmädchen waren, drängten sie sich neugierig um Uddhava. Als die Gopis erfuhren, dass Uddhava eine Botschaft von Krishna mit sich brachte, freuten sie sich sehr, und so führten sie ihn an einen ruhigen Ort, wo sie ihn baten, sich niederzusetzen. Sie wollten völlig ungestört mit Uddhava sprechen, ohne vor fremden Zuhörern in Verlegenheit geraten zu müssen. Sie hießen ihn mit höflichen Worten und mit großer Ergebenheit willkommen. »Uns ist bekannt, dass du ein enger Vertrauter von Krishna bist und dass er dich deshalb hierher nach Vrindavan geschickt hat, um seinen Vater und seine Mutter zu trösten. Die Zuneigung zur eigenen Familie ist sehr stark. Sogar große Weise, die in den Lebensstand der Entsagung getreten sind, sind nicht in der Lage, ihre Familie völlig aufzugeben. Sicherlich hat Krishna dich aus diesem Grund zu seinem Vater und zu seiner Mutter geschickt, denn ansonsten ist ihm nichts mehr an Vrindavan gelegen. Nun, wo er in der Stadt lebt, können ihm das Dorf Vrindavan und das Weideland der Kühe gleichgültig sein. Dies alles hat für Krishna keinen Wert mehr, denn er ist ein Stadtbewohner geworden. Bestimmt macht er sich nichts aus denjenigen, die nicht zu seinen Familienangehörigen zählen. Freundschaften mit Menschen, die außerhalb der Familie stehen, dauern nur so lange, wie man ein eigennütziges Interesse an ihnen hat. Warum sonst sollte man sich mit solchen Nicht-Familienmitgliedern abgeben? Erst recht, wenn es sich dabei um verheiratete Frauen handelt. Krishna interessiert sich nur so lange für sie, wie sie ihm für seine Sinnenbefriedigung nützlich sind. Er ist wie eine Biene, die nur so lange auf einer Blume sitzt, bis sie allen Honig eingesammelt hat. Es ist nur natürlich und psychologisch leicht erklärbar, dass eine Dirne ihren Liebhaber links liegen lässt, wenn er kein Geld mehr hat. Ebenso ist es mit Bürgern, die ihr Land verlassen, wenn sie sehen, dass die Regierung nicht fähig ist, sie ausreichend zu beschützen. Ein Schüler bricht seine Beziehung zu seinen Lehrern und Schule ab, sobald seine Ausbildung abgeschlossen ist. Wenn ein Priester von dem Tempelbesucher Geld bekommen hat, kümmert er sich nicht mehr um ihn. Wenn ein Baum all seine Früchte verloren hat, haben die Vögel kein Interesse mehr an ihm. Sobald ein Gast im Hause seines Wirtes gespeist hat, gibt er seine Beziehung zu ihm auf. Wenn nach einem Waldbrand kein frisches Gras mehr zu finden ist, verlassen die Rehe und die anderen Tiere den Wald. Ebenso trennt sich auch ein Mann wieder von seiner Freundin, wenn er ihre Gemeinschaft genug genossen hat. Auf diese Weise führten die Gopis viele Vergleiche an, mit denen sie Krishna für sein Verhalten ihnen gegenüber indirekt anklagen wollten. Uddhava verstand, dass die Gopis von Vrindavan völlig in Gedanken an Krishna und seine Kindheitsspiele vertieft waren. Während sie mit Uddhava über Krishna sprachen, vergaßen sie all ihre Haushaltspflichten. Und sie vergaßen sogar sich selbst, weil ihre Sehnsucht nach Krishna immer stärker wurde. Eine der Gopis, nämlich Srimati Radharani, war aufgrund ihres engen, vertraulichen Umgangs, den sie mit Krishna gehabt hatte, so tief in Gedanken an ihn versunken, dass sie mit einer Hummel zu sprechen begann, die in ihrer Nähe umherflog und versuchte, ihre Lotusfüße zu berühren. Während eine andere Gopi mit Krishnas Boten Uddhava sprach, hielt Srimati Radharani jene Hummel für einen Boten Krishnas und wandte sich mit folgenden Worten an sie. »Hummel, du trinkst gern den Nektar aus den Blüten. Und daher hat es dir gefallen, Krishnas Bote zu sein, der von gleichem Wesen ist wie du. Ich habe an deinem Bart die Spuren von dem roten Kunkumpuder entdeckt, der an Krishnas Blumengirlande haften blieb. Als er die Brust eines anderen Mädchens, das meine Rivalin ist, an sich drückte. Du bist bestimmt sehr stolz darauf, dass du diese Girlande berühren durftest, und dein Bart ist ganz rötlich geworden. Du bist hierher gekommen, um mir eine Botschaft zu bringen. Du möchtest meine Füße berühren, aber, meine liebe Hummel, ich warne dich, rühre mich nicht an. Ich möchte keine Botschaft von deinem flatterhaften Meister. Du bist der flatterhafte Diener eines flatterhaften Meisters. Es ist gut möglich, dass Srimati Radharani die Hummel absichtlich mit sarkastischen Worten anredete, um Krishnas Boten Uddhava zu tadeln. Indirekt betrachtete sie nämlich Uddhava nicht nur als jemanden, der die gleichen körperlichen Merkmale wie Krishna besitzt, sondern auch als jemanden, der Krishna dem Wesen nachgleicht. So deutete sie an, dass Uddhava genauso unzuverlässig sei wie Krishna selbst. Srimati Radharani wollte jedoch auch die genauen Gründe zu verstehen geben, weshalb sie mit Krishna und seinen Boten unzufrieden war. Sie sprach also weiter zur Hummel. »Dein Meister Krishna hat genau das gleiche Wesen wie du. Du setzt dich auf eine Blume nieder, nimmst ein wenig Honig von ihr und fliegst gleich zur nächsten Blume, um dort von ihrem Honig zu kosten. Du bist genau wie dein Meister Krishna. Er ließ mich nur einmal die Berührung seiner Lippen kosten und dann verließ er uns einfach. Ich weiß auch, dass die Glücksgöttin Lakshmi, die im Herzen der Lotusblume lebt, sich ständig in Krishnas Dienst beschäftigt. Ich kann jedoch nicht verstehen, warum sie so von Krishna betört worden ist und warum sie so sehr an ihm hängt, obwohl sie seinen wahren Charakter kennt. Vielleicht ist sie einfach von Krishnas lieblichen Worten betört worden und konnte deshalb nicht sein wahres Wesen erkennen. Deshalb sind wir viel klüger, denn wir lassen uns nicht noch einmal von Krishna oder seinem Boten betrügen. Nach Ansicht der vedischen Gelehrten ist die Glücksgöttin Lakshmi eine untergeordnete Erweiterung Srimati Radharanis. So wie Krishna unzählige Erweiterungen in Form der Vishnu-Murtis besitzt, so hat auch seine Freudenenergie, Radharani, zahllose Erweiterungen in Form der Glücksgöttinnen. Daher sehnt sich die Glücksgöttin Lakshmi immer danach, die Stufe der Gopis zu erreichen. Srimati Radharani fuhr fort. Du einfältige Hummel! Du versuchst, mich froh zu stimmen und eine Belohnung dafür zu bekommen, indem du Krishnas Herrlichkeit besingst. Doch du bemühst dich vergeblich. Wir besitzen nichts mehr und wir sind getrennt von unserem Zuhause und unseren Familien. Außerdem kennen wir Krishna sehr gut, sogar noch besser als du. Was immer du also über ihn erzählen wirst, sind alte Geschichten für uns. Krishna hält sich nun in der Stadt auf, wo ihn alle als Arjunas Freund kennen. Er hat nun viele neue Freundinnen, die in seiner Gemeinschaft gewiss sehr glücklich sind. Sie sind glücklich, weil Krishna das lustvoll brennende Gefühl in ihren Brüsten gestillt hat. Wenn du zu ihnen gehst und dort Krishna preist, wirst du bestimmt mehr Erfolg haben und du wirst sogar eine Belohnung bekommen. Du versuchst, mich durch Schmeicheleien zu trösten und deshalb hast du deinen Kopf unter meine Füße gelegt. Aber ich durchschaue deinen Trick. Ich weiß doch, dass du von einem großen Schwindler, Krishna, geschickt worden bist. Deshalb verlass mich bitte. Ich kann mir denken, dass du sehr geschickt darin bist, zwei Streitende miteinander zu versöhnen. Doch gleichzeitig muss ich dir sagen, dass ich sowohl dir als auch deinem Meister, Krishna, nicht mehr vertrauen kann. Wir haben unsere Familien, Ehemänner, Kinder und alle Verwandten nur wegen Krishna verlassen, aber er fühlte sich uns gegenüber nicht im geringsten verpflichtet und hat uns unserem Schicksal überlassen. Denkst du also, dass wir ihm jedes Mal wieder unser Vertrauen schenken würden? Wir wissen, dass Krishna nicht lange ohne die Gemeinschaft junger Frauen leben kann. Das ist sein Wesen. Er dürfte jedoch in Mathura auf einige Schwierigkeiten stoßen, denn er ist jetzt nicht mehr im Dorf unter unschuldigen Kuhhirtenmädchen. Er verkehrt nun in aristokratischen Kreisen und daher fällt es ihm sicherlich nicht leicht, mit den jungen Mädchen dort Freundschaft zu schließen. Vielleicht bist du deshalb nach Vrindavan gekommen, um wieder für ihn zu freien oder um uns nach Mathura zu holen? Doch warum sollte Krishna erwarten, dass wir nach Mathura kommen? Er ist in der Lage, nicht nur die Mädchen von Vrindavan oder Mathura zu betören, sondern alle Frauen im ganzen Universum. Sein wundervolles Lächeln ist so bezaubernd und die Bewegung seiner Augenbrauen sind so schön, dass er jede Frau von den himmlischen, den mittleren und den plutonischen Planeten zu sich rufen kann. Mahalakshmi, die hervorragendste aller Glücksgöttinnen, sehnt sich ebenfalls ständig danach, ihm einen kleinen Dienst darbringen zu dürfen. Wer sind wir schon im Vergleich zu all diesen Frauen des Universums? Wir sind unbedeutend. Krishna bezeichnet sich selbst als sehr großherzig und er wird von großen Heiligen gepriesen. Doch wenn er seine guten Eigenschaften tatsächlich unter Beweis stellen möchte, dann würde er ein wenig Mitleid mit uns haben, denn wir sind von ihm mit Füßen getreten und vernachlässigt worden. Du armer Bote, du bist einfach nur ein Diener mit wenig Intelligenz. Du weißt nicht viel über Krishna, wie undankbar und hartherzig er gewesen ist. Nicht nur in diesem, sondern auch in seinem früheren Leben. Unsere Großmutter Purnamasi hat uns dies alles erzählt. Sie hat uns verraten, dass Krishna vor seiner jetzigen Geburt in einer Kshatriya-Familie erschienen war und Ramachandra hieß. Damals tötete er Vali, einen Feind seines Freundes, hinterlistig, wie ein Jäger, statt ihn auf eine Art zu besiegen, die sich für einen Kshatriya geziemt. Der Jäger sucht sich ein sicheres Versteck und erlegt von dort aus ein Tier, ohne ihm gegenüberzutreten. Ramachandra hätte also wie ein richtiger Kshatriya mit Vali Mann gegen Mann kämpfen müssen, doch auf den Rat seines Freundes hin tötete er seinen Gegner aus dem Hinterhalt, indem er sich hinter einem Baum versteckte. Somit verletzte er die religiösen Prinzipien der Kshatriyas. Außerdem war er so sehr von der Schönheit einer Frau namens Sita betört, dass er Shubhnaka, die Schwester Ravanas, verunstaltete, indem er ihre Nase und ihre Ohren abschnitt. Shrubnaka hatte ihm nämlich einen Antrag gemacht. Und als Kshatriya hätte Ramachandra ihren Wunsch erfüllen müssen. Doch er war so selbstsüchtig, dass er Sita Devi nicht vergessen konnte und deshalb Shrubnakas Gesicht entstellte. Vor seinem Leben als Kshatriya war er als Brahmana-Knabe namens Vamanadev geboren worden und hatte damals Bali Maharaj um eine kleine Spende gebeten. Der König war großzügig, ihm alles zu geben, was er besaß. Doch Krishna, als Vamanadev, nahm ihn, undankbar wie er ist, wie eine Krähe gefangen und stieß ihn in das Patala-Königreich hinab. Wir kennen Krishna sehr gut und wissen ganz genau, wie undankbar er ist. Doch hier beginnt unsere Schwierigkeit. Obwohl er so grausam und hartherzig ist, fällt es uns sehr schwer, nicht über ihn zu sprechen. Und wir sind nicht die Einzigen, die nicht aufhören können, über ihn zu sprechen. Ja, selbst die großen Weisen und Heiligen sprechen ständig über ihn. Wir Gopis von Vrindavan wollen nichts mehr mit diesem blauschwarzen Jüngling zu tun haben. Doch ehrlich gesagt wissen wir nicht, wie es uns jemals gelingen soll, aufzuhören, uns an ihn zu erinnern und über seine Taten zu sprechen. Weil Krishna absolut ist, ist es genauso schön, über seine scheinbar unbarmherzigen Taten zu hören, wie über seine barmherzigen. Heilige und große Gottgeweihte wie die Gopis können sich niemals von Krishna abwenden. Sri Chaitanya sagte deshalb in einem Gebet, Krishna, du bist frei und in jeder Beziehung unabhängig. Du kannst mich umarmen und unter deinen Füßen zertreten, ganz wie es dir beliebt. Du kannst mir das Herz brechen, indem du dich mir während meines ganzen Lebens niemals zeigst. Aber trotz allem bleibst du das einzige Ziel meiner Liebe. Meiner Meinung nach, fuhr Srimati Radharani fort, sollte man am besten gar nicht erst von Krishna hören. Denn so wie ein Tropfen des Nektars seiner transzendentalen Spiele in das Ohr dringt, wird man augenblicklich über die Dualität von Zuneigung und Widerwillen erhoben. Und wenn man auf diese Weise völlig von der Verunreinigung materieller Anhaftung befreit ist, gibt man die Anhaftung an die materielle Welt, an Familie, Zuhause, Frau, Kinder und alles andere, was jedem Menschen materiell lieb ist, auf. Wenn man dann aller materiellen Besitztümer beraubt ist, macht man seine Verwandten und sich selbst unglücklich. In diesem Zustand sucht man dann ständig nach Krishna, sowohl als Mensch als auch in anderen Lebensformen, sogar als Vogel, und führt freiwillig das Leben eines Wandermönchs. Es ist sehr schwierig, Krishna, seinen Namen, seine Eigenschaften, seine Gestalt, seine Spiele, seine Umgebung und alles, was sonst noch mit ihm verbunden ist, wirklich zu verstehen. Darauf sagte Srimati Radharani zu dem schwarzen Boten Krishnas, »Bitte sprich nicht mehr über Krishna. Es ist besser, über etwas anderes zu reden. Wir Gopis sind bereits verloren, genau wie die schwarzgefleckten Rehe im Wald, die von den süßen Melodien des Jägers angelockt worden sind. Wir sind nämlich von den süßen Worten Krishnas angelockt worden« und müssen immer wieder an das Glänzen seiner Zehennägel denken. Mehr und mehr verlangt es uns danach, mit ihm zusammen zu sein. Und deshalb bitte ich dich, sprich nicht mehr von Krishna. Radharanis Gespräch mit der Hummel, die sie für einen Boten hielt, und die Art und Weise, wie sie sich einerseits über Krishna beklagte, und andererseits trotzdem nicht aufhören konnte, über ihn zu sprechen, sind Symptome der höchsten transzendentalen Ekstase, die man Mahabhav nennt. Diese Ekstase der Mahabhav kann sich nur in Radharani und ihren Gefährtinnen manifestieren. Große Acharyas wie Srila Rupa Goswami und Srila Vishwanath Chakravarti Thakur haben diese Mahabharata-Reden Srimati Radharanis analysiert und die verschiedenen Gemütszustände Radharanis beschrieben, wie zum Beispiel Utgunya, Verwirrung, und Jalpa Patrijalpa, das Sprechen in unterschiedlichen Haltungen. Dazu finden wir in Radharani auch die Symptome von Ujvala, dem strahlendsten Juwel der Liebe zu Gott. Während Radharani so mit der Hummel redete, entschwand diese plötzlich ihren Augen. In ihrer Trennung von Krishna war Radharani voller Klagen gewesen, und daher empfand sie große Ekstase, als sie mit der Hummel sprechen konnte. Als die Hummel dann aber plötzlich verschwand, wurde sie fast wie von Sinnen, denn sie befürchtete, der Hummelbote könnte zu Krishna zurückkehren und ihm alles verraten, was sie gegen ihn gesagt hatte. Sie dachte, Krishna ist bestimmt sehr betrübt, wenn er meine Klagen vernimmt. Auf diese Weise wurde sie von einer anderen Art der Ekstase überwältigt. Unterdessen erschien die Hummel, die nur ein wenig umhergeflogen war, wieder vor ihr. »Krishna ist mir nicht böse«, sagte Radharani sogleich. »Obwohl sein Bote meine verletzenden Worte überbrachte, hat er so gütig die Hummel wieder zu mir geschickt, damit sie mich zu ihm bringt.« Diesmal war Srimati Radharani sehr darauf bedacht, nichts gegen Krishna zu sagen. »Mein lieber Freund, sei mir willkommen«, sprach sie. »Es war sehr gütig von Krishna, dich wieder hierher zu schicken. Krishna ist so gütig und zuneigungsvoll zu mir, dass er dich glücklicherweise wieder hierher sandte, obgleich du ihm meine abweisenden Worte überbracht hast. Mein lieber Freund, du kannst mich um alles bitten, was du möchtest. Ich werde dir alles geben, weil du so freundlich zu mir bist. Du bist gekommen, um mich zu Krishna zu bringen, denn er kann Mathura nicht verlassen, wo er von vielen neuen Freundinnen umgeben wird. Aber du bist ja nur ein kleines Bienlein. Wie könntest du mich dorthin tragen? Wie willst du mir helfen, Krishna zu treffen, der nun neben der Glücksgöttin liegt und sie an seine Brust drückt? Aber mach dir keine Sorgen. Lass uns einfach vergessen, dass es mein Wunsch war, dorthin zu gehen. Oder dich dorthin zu schicken. Erzähle mir viel lieber, wie es Krishna in Mathura geht. Erinnert er sich noch an seinen Pflegevater Nanda Maharaj und seine zärtliche Mutter Yashoda? Und denkt er manchmal auch an seine Freunde, die Kuhhirtenjungen, und an seine bedauernswerten Freundinnen, wie wir es sind, die Gopis? Sicherlich denkt er hin und wieder an uns, denn wir dienten ihm wie Mägde, ohne Bezahlung. Sag mir, dürfen wir noch hoffen, dass Krishna eines Tages wieder zu uns zurückkommt und uns in seine Arme schließt, so dass uns der Aguru-Duft seines Körpers wieder zuteil wird? Wenn du Krishna wieder siehst, dann frag ihn bitte. Uddhava stand in der Nähe und hörte Radharani zu, während sie so sprach, als hätte sie die Sehnsucht nach Krishna verrückt gemacht. Es erstaunte ihn außerordentlich, wie die Gopis ununterbrochen in der höchsten Ekstase der Mahabharata-Liebe an Krishna dachten. Er hatte eine handgeschriebene Botschaft Krishnas bei sich und wollte sie nun den Gopis vorlesen, um sie zu beruhigen. Er sagte daher, »Meine lieben Gopis, für euch ist die Bestimmung des menschlichen Lebens erfüllt, denn ihr seid alle wunderbare Geweihte der höchsten Persönlichkeit Gottes. Deshalb seid ihr es wert, von allen Menschen verehrt zu werden. Überall auf den drei Welten gebührt euch die Verehrung, denn ihr seid auf unvergleichliche Weise in Gedanken an Vasudev, Krishna, vertieft. Es ist das Ziel aller frommen Tätigkeiten und rituellen Zeremonien, wie dem Geben von Spenden, dem Aufsichnehmen von Entsagungen, Gelübden und Bußen und dem Darbringen von Opfern im Opferfeuer. Es ist das Ziel der gesamten Vielfalt von Mantras. Das Ziel des Studiums der Veden, der Beherrschung der Sinne und der Konzentration des Geistes durch Meditation. Dies sind einige der Vorgänge, um zur Selbstverwirklichung und zur Vollkommenheit des Lebens zu gelangen. Im Grunde genommen sind sie aber einzig und allein dazu bestimmt, die Menschen dahin zu bringen, Krishna zu erkennen und sich dem transzendentalen, liebevollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes zu weihen. So lautet auch die letzte Unterweisung der Bhagavad Gita. Obwohl Krishna verschiedene Vorgänge zur Selbstverwirklichung beschreibt, empfiehlt er am Ende, alles aufzugeben und sich einfach ihm hinzugeben. All die anderen Vorgänge sind dazu bestimmt, den Menschen zu lehren, wie er sich letztlich den Lotusfüßen Krishnas hingeben kann. Die Bhagavad Gita erklärt des Weiteren, dass der Vorgang der Hingabe von einem aufrichtigen Menschen zur Vollkommenheit gebracht werden kann, nachdem er viele Leben hindurch die Vorgänge zur Selbstverwirklichung in Weisheit und Entsagung befolgt hat. Da die Vollkommenheit solcher Entsagungen im Leben der Gopis vollständig ihren Ausdruck finden, war Uddhava völlig zufrieden, als er die transzendentale Position der Gopis sah. Er sagte deshalb: »Meine Gopis, die Gefühle, die ihr in eurer Beziehung zu Krishna entwickelt habt, sind nur äußerst schwer zu erreichen, sogar für die großen Weisen und Heiligen. Ihr habt die höchste vollkommene Stufe des Lebens erreicht. Es ist zu eurem großen Segen, dass ihr euren Geist auf Krishna gerichtet und euch entschlossen habt, nur noch für Krishna zu leben und um seinetwillen eure Familie, euer Zuhause, eure Verwandten, eure Ehemänner und Kinder aufzugeben. Weil euer Geist nun völlig in Krishna, die höchste Seele, versunken ist, hat sich in euch automatisch allumfassende Liebe entwickelt. Ich schätze mich sehr glücklich, dass es mir durch eure Gnade vergönnt ist, euch in dieser transzendentalen Stellung zu sehen.« Aber Uddhava hatte bereits angekündigt, dass er eine Botschaft von Krishna bei sich habe. Und diese Botschaft interessierte die Gopis viel mehr als die Lobpreisungen ihrer eigenen erhabenen Stellung. Sie liebten es nicht sonderlich, selbst gepriesen zu werden. Vielmehr drängten sie ungeduldig und neugierig darauf, Krishnas Botschaft zu hören. Uddhava sagte: »Meine lieben Gopis, ich habe das Vorrecht bekommen, euch diese Botschaft zu überbringen, die ihr so einzigartige, erhabene Gottgeweihte seid. Krishna hat mich auserwählt, weil ich sein vertrautester Diener bin.« Uddhava jedoch händigte die Botschaft, die ihm Krishna übergeben hatte, nicht an die Gopis aus, sondern er zog es vor, sie selbst vorzulesen. Die Botschaft war in einem ernsten Ton geschrieben, weil sie nicht nur den Gopis, sondern auch allen empirischen Philosophen klarmachen sollte, wie reine Liebe zu Gott in ihrer Essenz mit all seinen verschiedenen Energien verbunden ist. Aus den vedischen Schriften geht hervor, dass der höchste Herr mannigfache Energien besitzt. Dazu kam, dass die Gopis durch so innige Liebe mit Krishna verbunden waren, dass er beim Schreiben der Botschaft sehr bewegt war und nicht deutlich schreiben konnte. Uddhava verfügte als Schüler Brihaspatis über scharfe Intelligenz und daher hielt er es für klüger, den Gopis persönlich den Brief vorzulesen und zu erklären, als ihn einfach nur abzugeben. Uddhava sagte also: »Dies sind die Worte der höchsten Persönlichkeit Gottes. Meine lieben Gopis, meine lieben Freundinnen, bitte wisset, dass es zu keiner Zeit, nirgendwo und unter keinen Umständen möglich ist, dass wir voneinander getrennt sind, denn ich bin alldurchdringend.« Dieser alldurchdringende Aspekt Krishnas wird sowohl im 9. als auch im 7. Kapitel der Bhagavad Gita erklärt. Es heißt dort, dass Krishna in seinem unpersönlichen Aspekt alldurchdringend ist Obgleich alles in ihm ruht, ist er nicht überall persönlich anwesend. Ebenso heißt es im 7. Kapitel, dass die 5 grobstofflichen Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther zusammen mit den 3 feinstofflichen Elementen Geist, Intelligenz und falsches Ego Krishnas niedere Energien darstellen. Aber es gibt noch eine andere, höhere Energie, nämlich die Lebewesen. Die Lebewesen sind ebenfalls direkte Bestandteile Krishnas. Und daher ist Krishna der Ursprung sowohl der materiellen als auch der spirituellen Energie. Als Ursache und Wirkung ist er immer an allem beteiligt. Nicht nur die Gopis, sondern alle Lebewesen sind ewig und unter allen Umständen untrennbar mit Krishna verbunden. Der Unterschied jedoch ist, dass die Gopis sich dieser Beziehung zu Krishna völlig bewusst sind. Wohingegen die Lebewesen unter dem Einfluss Mayas Krishna vergessen haben und glauben, sie seien unabhängig und hätten keine Beziehung zu ihm. Liebe zu Krishna oder Krishna-Bewusstsein ist daher die vollkommene Stufe wirklichen Wissens, auf der man die Dinge sieht, wie sie sind. Unser Geist kann niemals leer sein, sondern ist ständig mit irgendwelchen Gedanken beschäftigt. Und der Gegenstand dieser Gedanken kann sich nicht außerhalb der 8 Elemente von Krishnas Energie befinden. Jemand, der diese Natur der Gedanken kennt, ist ein wirklicher Weiser und ergibt sich Krishna hin. Die Gopis sind der Inbegriff für diese vollkommene Stufe des Wissens. Man kann sie also keinesfalls als mentale Spekulanten bezeichnen, denn ihr Geist ist immer vollkommen auf Krishna gerichtet. Der Geist ist nichts anderes als eine Energie Krishnas. Deshalb kann im Grunde niemand, der denken, fühlen, handeln und wollen kann, von Krishna getrennt sein. Doch seine ewige Beziehung zu Krishna zu verstehen, ist nur auf der Stufe des Krishna-Bewusstseins möglich. Der krankhafte Zustand, in dem man seine ewige Beziehung zu Krishna nicht verstehen kann, wird Maya, die Stufe der Verunreinigung, genannt. Weil sich die Gopis auf der Ebene des reinen transzendentalen Wissens befinden, ist ihr Geist immer von Krishna-Bewusstsein erfüllt. So wie zum Beispiel Feuer und Luft nicht voneinander getrennt sind, so sind auch Krishna und die Lebewesen niemals voneinander getrennt. Wenn die Lebewesen Krishna vergessen haben, befinden sie sich nicht in ihrem natürlichen Zustand. Die Gopis hingegen, die unablässig an Krishna denken, befinden sich auf der absoluten Ebene des vollkommenen Wissens. Es gibt sogenannte empirische Philosophen, die denken, der Pfad der Bhakti sei für die weniger Intelligenten bestimmt. Doch in Wirklichkeit ist es so, dass das Wissen der scheinbar intelligenten Menschen dazu verurteilt ist, unrein und unvollkommen zu bleiben, solange sie nicht die Ebene der Bhakti erreichen. Die wahre Vollkommenheit der ewigen Beziehung zu Krishna ist die Liebe in Trennung. Doch die Trennung von Krishna an sich ist eine Illusion, weil man niemals von ihm getrennt sein kann. Die Gopis befanden sich nicht in jenem illusorischen Bewusstseinszustand und deshalb gab es für sie keine Trennung, nicht einmal im philosophischen Sinne. Auch die kosmische Manifestation ist nicht von Krishna getrennt. Nichts ist getrennt von mir. Die gesamte kosmische Manifestation ruht in mir. Sie ist nicht getrennt von mir. Ich existierte bereits vor der Schöpfung. Diese Aussage wird von vedischen Schriften bestätigt. Vor der Schöpfung existierte nur Narayan. Es gab keinen Brahma und keinen Shiva. Eko Narayan Ashin Na Brahma Na Ishanaha. Die gesamte kosmische Manifestation wird von 3 Erscheinungsweisen der materiellen Natur bewegt. Es heißt, dass Brahma die Inkarnation für die Erscheinungsweise der Leidenschaft, das Universum, erschaffen hat. Doch in Wirklichkeit ist er nur der untergeordnete Schöpfer. Der ursprüngliche Schöpfer ist Narayan. Dies wird auch von Shankaracharya bestätigt. Narayan ist völlig transzendental, das heißt, er befindet sich jenseits der kosmischen Schöpfung. Krishna erschafft, erhält und vernichtet die gesamte kosmische Manifestation, indem er sich in verschiedene Inkarnationen erweitert. Alles ist Krishna und alles ist von Krishna abhängig. Doch man kann ihn in der materiellen Energie nicht wahrnehmen. Die materielle Energie wird als Maya, Illusion, bezeichnet. In der spirituellen Energie jedoch kann man Krishna auf Schritt und Tritt unter allen Umständen wahrnehmen. Diese vollkommene Sicht findet man bei den Gopis. So wie Krishna stets über der kosmischen Manifestation steht, obwohl sie gänzlich von ihm abhängig ist, steht auch das Lebewesen völlig über seinem materiellen bedingten Leben. Obwohl sich der materielle Körper auf der Grundlage der spirituellen Existenz entwickelt hat. In der Bhagavad Gita wird die gesamte materielle Manifestation als die Mutter der Lebewesen bezeichnet und Krishna als der Vater. Wie der Vater die Mutter befruchtet, indem er das Lebewesen in ihren Schoß eingibt, so gibt Krishna die Lebewesen in den Schoß der materiellen Natur ein, wo sie entsprechend ihren früheren fruchtbringenden Tätigkeiten unterschiedliche Körper bekommen. Unter allen Umständen aber ist das Lebewesen transzendental zu seinem bedingten materiellen Leben. Schon wenn wir unseren eigenen Körper betrachten, können wir feststellen, dass das Lebewesen an sich immer transzendental zur Gefangenschaft im Körper ist. Jede Bewegung des Körpers wird durch die Wechselwirkungen der drei Erscheinungsweisen hervorgerufen. Wir können jeden Augenblick beobachten, wie sich in unserem Körper viele Veränderungen vollziehen. Doch wir, die Seele, stehen über diesen Veränderungen. Niemand hat die Kraft, die Bewegungen der Natur zu erschaffen, zu vernichten oder zu verändern. Das Lebewesen ist also im materiellen Körper gefangen und es unterliegt drei Zuständen der Bedingtheit: Wachbewusstsein, Schlaf und Bewusstlosigkeit. Unser Geist, der Verstand, bleibt jedoch in jedem dieser drei Zustände aktiv. Im Schlaf oder Traum hält das Lebewesen manchmal etwas für Wirklichkeit, was es im Wachzustand als unwirklich erkennt. Daran wird deutlich, dass das Lebewesen unter bestimmten Umständen etwas als wirklich ansieht, was es unter anderen Umständen wiederum als unwirklich ansieht. Diese Phänomene werden von den empirischen Philosophen, den Shankhya-Yogis, studiert. Um zu den richtigen Schlussfolgerungen zu gelangen, nehmen die Shankhya-Yogis große Enthaltungen und Bußen auf sich. Sie bemühen sich, die Sinne zu beherrschen und Entsagung zu üben. Die verschiedenen Wege, das endgültige Ziel des Lebens zu erkennen, gleichen Flüssen. Und Krishna ist wie der Ozean. Gleich den Flüssen, die dem Ozean entgegenfließen, streben alle Versuche, Wissen zu erlangen, zu Krishna. Wenn man sich durch viele Leben hindurch bemüht hat und schließlich zu Krishna kommt, erreicht man die vollkommene Stufe. Krishna selbst sagt in der Bhagavad Gita: Alle bemühen sich auf dem Pfad der Erkenntnis, um zu mir zu kommen. Doch diejenigen, die Vorgängen ohne Bhakti folgen, stoßen bei ihren Bemühungen nur auf Schwierigkeiten. Ohne Bhakti kann man Krishna nicht verstehen. In der Gita wird zwischen drei Pfaden unterschieden: Karma-Yoga, Jnana-Yoga und Bhakti-Yoga. Denjenigen Menschen, die zu sehr an fruchtbringenden Tätigkeiten, Karma, haften, wird empfohlen, Tätigkeiten auszuführen, durch die sie zu Bhakti gelangen. Genau das Gleiche wird denjenigen empfohlen, die sich der frustrierenden empirischen Philosophie verschrieben haben. Den Letzten wird empfohlen, Gyan-Yoga auszuüben, der von gewöhnlichem Gyan verschieden ist. Genau wie Karma-Yoga von gewöhnlichem Karma verschieden ist. Letzten Endes jedoch kann man Krishna nur durch das Ausführen von hingebungsvollem Dienst verstehen, wie Krishna selbst in der Bhagavad Gita sagt. Bhaktyang Abhijanati. Die Gopis hatten die Vollkommenheit des hingebungsvollen Dienstes erreicht, denn es interessierte sie kein anderes Wissen mehr als das Wissen über Krishna. In diesem Zusammenhang heißt es in den Veden, einfach indem man Krishna kennt, erlangt man automatisch alles andere Wissen. Weiter hieß es in Krishnas Brief, transzendentales Wissen über das Absolute ist nicht mehr notwendig für euch. Denn ihr habt mich schon von Anbeginn eures Lebens geliebt. Das Wissen über die absolute Wahrheit ist für diejenigen wichtig, die sich Befreiung vom materiellen Dasein wünschen. Doch jemand, der Liebe zu Krishna erlangt hat, befindet sich bereits auf der Ebene der Befreiung. In der Bhagavad Gita heißt es, dass jeder, der sich im unverfälschten, hingebungsvollen Dienst beschäftigt, auf der transzendentalen Ebene der Befreiung verankert ist. Die Gopis litten nicht aufgrund irgendwelcher Einflüsse der materiellen Existenz, sondern aufgrund ihrer Trennung von Krishna. Deshalb schrieb Krishna, »Meine lieben Gopis, ich habe euch absichtlich verlassen, um eure unübertreffliche Liebe zu mir zu steigern. Ich habe dies getan, damit ihr ständig in Meditation über mich versunken seid.« Die Gopis befinden sich auf der vollkommenen Stufe der Meditation. Yogis fühlen sich im Allgemeinen mehr zur Meditation hingezogen als zum hingebungsvollen Dienst für den Herrn. Doch leider wissen sie nicht, dass die Vollkommenheit des Yoga-Systems die Stufe der Hingabe ist. Dies wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt, wo es heißt, dass die ununterbrochene Meditation über Krishna, wie die Meditation der Gopis, die höchste Form des Yoga ist. Krishna kannte die Natur der Frauen sehr gut. Wenn eine Frau von ihrem Geliebten getrennt ist, denkt sie in Meditation mehr an ihn, als wenn ihr Geliebter gegenwärtig ist. Krishna wollte durch das Beispiel, das die Gopis mit ihrem Verhalten gaben, allen Menschen zeigen, dass derjenige, der wie die Gopis ununterbrochen in Trance versunken ist, seine Lotusfüße mit Sicherheit erreicht. Sri Chaitanya lehrte die Menschheit den Vorgang der Vipralamba-Seva, der darin besteht, der höchsten Persönlichkeit Gottes in einem Gefühl der Trennung zu dienen. Auch die 6 Goswamis lehrten nach dem Beispiel der Gopis die Verehrung Krishnas in einem Gefühl der Trennung. In den Gebeten Srinivas Acharyas an die 6 Goswamis wird dies genau erklärt. Srinivas Acharya sagt, dass die Goswamis ständig in der Stimmung der Gopis im Ozean transzendentaler Ekstase versunken waren. Als die Goswamis in Vrindavan lebten, waren sie in einer Stimmung, in der sie ständig nach Krishna suchten und riefen, »Wo ist Krishna? Wo sind die Gopis? Wo bist du, Srimati Radharani?« Sie sagten niemals, »Jetzt habe ich Radha und Krishna gesehen, und unsere Mission ist nun erfüllt.« Nein, ihre Mission blieb immer unerfüllt. Sie trafen nie auf Radha und Krishna. Wie bereits beschrieben wurde, gaben die Gopis, die zur Zeit des Rastanzes nicht bei Krishna sein konnten, ihren Körper auf. So sehr dachten sie an Krishna. Sich mit Trennungsgefühlen ins Krishna-Bewusstsein zu vertiefen, ist daher der schnellste Weg, die Lotusfüße Krishnas zu erreichen. Durch Krishnas persönliche Erklärung wurden die Gopis von der Macht der Trennungsgefühle überzeugt. Sie erfuhren tatsächlich die übernatürliche Methode der Verehrung Krishnas, und sie waren sehr erleichtert, als sie verstanden, dass Krishna nicht von ihnen getrennt, sondern immer bei ihnen war. Deshalb empfingen die Gopis Uddhava mit Freuden und sagten: Wir haben gehört, dass König Kansa, der der Yadu-Dynastie ständig Schwierigkeiten bereitete, nun endlich getötet worden ist. Das ist eine gute Nachricht. Und wir hoffen, dass die Angehörigen der Yadu-Dynastie sehr glücklich sind, mit Krishna zusammen zu sein, der alle Wünsche seiner Geweihten erfüllt. Lieber Uddhava, bitte sage uns, ob Krishna noch manchmal an uns denkt, während er sich unter all den vornehmen Gesellschaftsmädchen von Mathura aufhält. Wir sind uns natürlich bewusst, dass die Damen und Mädchen von Mathura keine einfachen Dorffrauen sind. Sie sind alle sehr gebildet und zudem von unvergleichlicher Schönheit. Ihre scheuen, lächelnden Blicke und ihre anderen weiblichen Reize müssen Krishna sehr gefallen. Wir wissen nur zu gut, dass Krishna eine Vorliebe für schöne Frauen hat. Und deshalb scheint es, dass ihn die Frauen von Mathura gefangen haben. Lieber Uddhava, bitte verrate uns, ob sich Krishna, umgeben von anderen Frauen, noch manchmal an uns erinnert. Eine andere Gopi fragte: Erinnert sich Krishna an jene Mondnacht inmitten der Kumada-Blumen, als Vrindavan so unsagbar schön wurde? Krishna tanzte mit uns, und die Luft war von dem Klingen von Fußglöckchen erfüllt. Wir tauschten vertrauliche Worte aus. Erinnert er sich noch an jene Nacht? Wir erinnern uns noch gut daran, und diese Erinnerung schmerzt uns tief. Die Trennung von Krishna bewegt uns sehr, als brenne Feuer in unserem Körper. Hat er sich vorgenommen, nach Vrindavan zurückzukehren, um dieses Feuer zu löschen? Genau wie eine Wolke am Himmel aufzieht, um mit ihrem niederströmenden Regen einen Waldbrand zu löschen? Eine andere Gopi sagte: Krishna hat seinen Feind getötet und mit diesem Sieg Kansas Königreich gewonnen. Vielleicht hat er inzwischen schon eine Königstochter geheiratet und lebt vergnügt im Kreis seiner Verwandten und Freunde. Weshalb sollte er also noch in unser Dorf Vrindavan kommen? Eine andere Gopi sagte: Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, der Gemahl der Glücksgöttin. Und er ist in sich selbst zufrieden. Warum sollte er sich also für uns, die Mädchen aus dem Wald von Vrindavan, oder für die Frauen aus der Stadt Mathura interessieren? Er ist die erhabene Überseele. Und er ist nicht auf Frauen angewiesen, weder in Vrindavan noch in Mathura. Wieder eine andere Gopi sagte: Es ist unvernünftig, wenn wir weiterhin hoffen, dass Krishna jemals nach Vrindavan zurückkehrt. Wir sollten stattdessen versuchen, in unserer Enttäuschung glücklich zu sein. Selbst die berühmte Prostituierte Pingala sagte einmal, Enttäuschung sei die höchste Freude. Doch obwohl wir dies alles wissen, fällt es uns schwer, die Hoffnung aufzugeben. Krishna komme eines Tages wieder zu uns zurück. Wer könne jemals ein vertrauliches Gespräch mit Krishna vergessen, an dessen Brust sich ständig die Glücksgöttin aufhält, obgleich Krishnas Zufriedenheit nicht von ihr abhängig ist. Mein lieber Uddhava, Vrindavan ist das Land der Flüsse, Wälder und Kühe. Hier ist der Klang der Flöte zu hören. Und hier, in dieser Atmosphäre, erfreute sich Krishna mit seinem älteren Bruder Sri Balaram in unserer Gemeinschaft. Daher erinnert uns das Land von Vrindavan ständig an Krishna und Balaram. Seine Fußabdrücke sind immer noch auf dem Land von Vrindavan zu sehen, das der Wohnort der Glücksgöttin ist, und wegen dieser Spuren können wir Krishna nicht vergessen. Die Gopis erklärten weiter, dass in Vrindavan immer noch Glück und Reichtum herrschten, was materielle Notwendigkeiten anging. So bestand keine Not und kein Mangel in Vrindavan. Doch trotz dieses Wohlstandes konnten sie Krishna und Balaram nicht vergessen. Wir denken ständig an die vielen zauberhaften Merkmale unseres schönen Krishnas. Seine Art zu gehen, sein Lächeln und seine scherzenden Worte. Krishna hat uns hoffnungslos erobert und wir können ihn unmöglich vergessen. Kein Moment vergeht, wo wir Krishna nicht anflehen. Lieber Herr, lieber Gemahl der Glücksgöttin, lieber Herr von Vrindavan und Erlöser deiner leidenden Geweihten. Wir sind in einen Ozean des Leides gefallen und darin versunken. Bitte, komm deshalb nach Vrindavan zurück und rette uns aus dieser bemitleidenswerten Lage. Uddhava studierte eingehend den transzendentalen, außerordentlichen Zustand der Gopis in ihrer Trennung von Krishna. Und so hielt er es für das Beste, ihnen immer wieder von den transzendentalen Spielen Krishnas zu erzählen. Die Materialisten brennen ständig im lodernden Feuer der materiellen Leiden. Die Gopis brannten auch, jedoch in einem transzendentalen Feuer, das durch die Trennung von Krishna entfacht worden war. Das lodernde Feuer, in dem sich die Gopis befanden, ist verschieden von dem Feuer der materiellen Welt. Denn die Gopis sehnen sich ständig nach Krishna, wohingegen sich der Materialist ständig nach dem Genuss materieller Annehmlichkeiten sehnt. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, dass Krishna einst seine Hirtenfreunde innerhalb einer Sekunde von einem lodernden Waldbrand rettete, während diese ihre Augen geschlossen hielten. So gab auch Uddhava den Gopis den Rat, einfach die Augen zu schließen und über die Spiele Krishnas zu meditieren, die sie seit dem Beginn ihrer Gemeinschaft mit ihm miterlebt hatten, und so aus dem Feuer der Trennung gerettet zu werden. Von außen konnten sich die Gopis Krishnas Spiele vergegenwärtigen, indem sie Uddhavas Erzählungen zuhörten. Und innerlich, indem sie sich an diese Spiele erinnerten. Aus Uddhavas Erklärungen konnten sie verstehen, dass Krishna nicht von ihnen getrennt war. So wie sie ständig an Krishna dachten, dachte auch Krishna in Mathura ständig an sie. Uddhavas Botschaft und seine Unterweisungen retteten die Gopis vor dem unmittelbaren Tod. Und die Gopis ihrerseits wussten diese Segnung Uddhavas zu schätzen. Uddhava handelte praktisch als unterweisender spiritueller Meister der Gopis und dafür verehrten sie ihn so wie Krishna. In den maßgeblichen Schriften wird empfohlen, den spirituellen Meister in gleicher Weise wie die höchste Persönlichkeit Gottes zu verehren, denn er ist der vertraulichste Diener des Herrn. Und von großen Autoritäten wird bestätigt, dass der spirituelle Meister die äußere Manifestation Krishnas ist. Die Gopis wurden durch die Erkenntnis, dass Krishna immer bei ihnen war, von ihrem transzendentalen Brennen erlöst. Im Innern, in ihrem Herzen, erinnerten sich die Gopis an die Zeit, wo sie mit Krishna zusammen gewesen waren, und von außen gab ihnen Uddhava erleuchtende Unterweisungen und half ihnen so, Krishna wahrzunehmen. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, wird in den verschiedenen Schriften als Adokshaya beschrieben, was bedeutet, dass er für materielle Sinne nicht wahrnehmbar ist. Doch obwohl er sich jenseits der materiellen Sinneswahrnehmung befindet, weilt er im Herzen eines jeden Lebewesens und gleichzeitig ist Krishna auch durch seinen alldurchdringenden Aspekt als Brahman allgegenwärtig. Wie im Srimad Bhagavatam dargelegt wird, kann man alle drei Aspekte der absoluten Wahrheit erkennen, nämlich Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, Paramatma, die lokalisierte Überseele und das alldurchdringende Brahman, indem man einfach das Verhalten der Gopis bei ihrer Begegnung mit Uddhava studiert. Srinivas Acharya erklärt, dass die sechs Goswamis ständig in Gedanken an die Tätigkeiten der Gopis vertieft waren. Auch Sri Chaitanya Mahaprabhu empfahl die Art und Weise, wie die Gopis die höchste Persönlichkeit Gottes verehrten, und er bezeichnete die Stufe der Gopis als die höchste Vollkommenheit. Und Srila Shukadev Goswami versichert, dass jeder, der von der richtigen Quelle über die Beziehung der Gopis zu Krishna hört und die Unterweisungen befolgt, die in diesem Zusammenhang gegeben werden, zur höchsten Stufe des hingebungsvollen Dienstes erhoben wird und die Lust nach materiellem Genuss aufgeben kann. Die Gopis wurden durch Udavas Unterweisungen getröstet und sie baten ihn, noch einige Tage länger in Vrindavan zu bleiben. Udava nahm ihre Bitte an, doch er blieb nicht nur für ein paar Tage, sondern für einige Monate bei ihnen. Er ließ sie ständig an die transzendentale Botschaft Krishnas und seine Spiele denken, und die Gopis hatten das Gefühl, direkt mit Krishna zusammen zu sein. Während sich Udava in Vrindavan aufhielt, bereitete es allen Einwohnern große Freude, mit ihm Gemeinschaft zu haben, und die Tage, die sie damit zubrachten, über Krishnas Taten zu sprechen, schienen wie Augenblicke vorbeizufliegen. Vrindavans natürliche Szenerie, die Gegenwart des Flusses Yamuna, die prächtigen Obstgärten, in denen Bäume mit den verschiedensten Früchten wuchsen, der Govardhan-Hügel, die Höhlen und die blühenden Blumen, all dies inspirierte Udava dazu, die transzendentalen Spiele Krishnas zu erzählen. Die Einwohner von Vrindavan genossen die Gemeinschaft mit Udava genauso, wie sie einst die Gemeinschaft mit Krishna genossen hatten. Udava war von der Gemütshaltung der Gopis tief beeindruckt, denn sie alle hingen bedingungslos an Krishna. Und ihre Sehnsucht nach Krishna war für Udava eine Quelle großer Inspiration. Er pflegte ihnen seine achtungsvollen Ehrerbietungen darzubringen, und er verfasste Lieder, die ihre transzendentalen Eigenschaften priesen. Von allen Wesen, die die menschliche Form des Lebens angenommen haben, haben die Gopis in einzigartiger Vollkommenheit die Bestimmung des Lebens erfüllt. Ihre Gedanken weilen ständig bei den Lotusfüßen Sri Krishnas. Auch die großen Weisen und Heiligen versuchen in Meditation ständig an die Lotusfüße Krishnas zu denken. Der Mukunda selbst ist derjenige, der Befreiung gewährt. Doch die Gopis, die den Herrn voller Liebe in ihr Herz geschlossen haben, befinden sich automatisch auf dieser Ebene, ohne auf irgendeinen Yoga-Vorgang angewiesen zu sein. Daraus geht hervor, dass jemand, der die Stufe der Gopis erreicht hat, weder als Brahma noch in einer Brahmana-Familie geboren werden muss und dass er nicht einmal die brahminische Einweihung benötigt. Sri Udava bestätigte damit Sri Krishnas Aussage in der Bhagavad Gita, dass jeder, der mit dem richtigen Vorsatz bei ihm Zuflucht sucht, das höchste Ziel des Lebens erreichen wird, selbst wenn er ein Shudra oder von noch niederer Herkunft ist. Die Gopis geben der ganzen Welt das vollkommene Beispiel der Hingabe. Wenn man ihrem Vorbild folgt, indem man ständig an Krishna denkt, kann man die höchste Stufe des spirituellen Lebens erreichen. Die Gopis stammten nicht aus vornehmen Familien, im Gegenteil, sie waren die Töchter von Kuhhirten, aber dennoch entwickelten sie die höchste Liebe zu Krishna. Um Selbstverwirklichung und Gotteserkenntnis zu erlangen, ist es also nicht notwendig, in einer hohen Familie geboren worden zu sein. Die einzige Notwendigkeit ist die ekstatische Entwicklung von Liebe zu Gott. Um die Vollkommenheit im Krishna-Bewusstsein zu erlangen, bedarf es keiner anderen Qualifikation, als ständig in Krishnas liebevollem Dienst beschäftigt zu sein. Krishna ist der höchste Nektar, das Reservoir aller Freude. Wenn man sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, ist es genauso, als trinke man Nektar. Die Wirkung stellt sich ein, ob man davon weiß oder nicht. Das aktive Prinzip des Krishna-Bewusstseins wird überall wirken. Gleichgültig wo und unter welchen Umständen man geboren worden ist. Krishna wird jedem, der sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, seine Segnungen erteilen. Und darüber besteht kein Zweifel. So erlangten die Gopis, obwohl sie aus Kuhhirtenfamilien stammten, die höchste Segnung, die nicht einmal von der Glücksgöttin selbst erreicht wird, ganz zu schweigen von den Bewohnern der himmlischen Planeten, obwohl sie lotusgleiche Körper besitzen. Das Glück der Gopis war so groß, dass Krishna sie persönlich während des Rastanzes umarmte und sie küsste, von Angesicht zu Angesicht. Das ist selbstverständlich für keine Frau der drei Welten möglich. Nur die Gopis haben Zugang dazu. Uddhava wusste die hohe Stufe der Gopis zu würdigen und wünschte sich, vor ihnen niederzufallen und sich den Staub ihrer Lotusfüße auf sein Haupt zu streuen. Er wagte jedoch nicht, die Gopis um den Staub ihrer Füße zu bitten, denn er befürchtete, dass ihnen dies unangenehm sein könnte. Vielmehr beschloss er, seinen Kopf ohne das Wissen der Gopis mit dem Staub ihrer Füße zu bedecken, und daher wünschte sich Uddhava, ein unbedeutender Grashalm im Land von Vrindavan zu werden. Die Gopis fühlten sich so sehr zu Krishna hingezogen, dass sie beim Erklingen seiner Flöte augenblicklich ihr Zuhause, ihre Familien und Kinder verließen und sogar ihre Ehre und weibliche Schüchternheit vergaßen, um sofort zu Krishna zu eilen. Sie achteten nicht einmal darauf, ob sie auf dem Fußweg oder quer durch das Dickicht liefen. Unbemerkt wurden dabei die kleinen Gräser und Kräuter von Vrindavan mit dem Staub ihrer Füße gesegnet. Weil Uddhava es nicht wagte, sich den Staub von den Füßen der Gopis in diesem Land auf den Kopf zu streuen, sehnte er sich danach, einmal als Grashalm in Vrindavan geboren zu werden. Dann, so hoffte er, würde er den Staub von den Füßen der Gopis erlangen können. Uddhava bewunderte das außerordentliche Glück der Gopis, die sich von allen materiellen Verunreinigungen befreit hatten, indem sie Krishnas Lotusfüße auf ihre hohen, schönen Brüste setzten. Diese Lotusfüße werden nicht nur von der Glücksgöttin, sondern auch von solch erhabenen Halbgöttern wie Brahma und Shiva verehrt, und viele große Yogis meditieren ständig in ihrem Herzen über sie. Deshalb wünschte sich Uddhava, fortwährend darum beten zu können, mit dem Staub von den Lotusfüßen der Gopis gesegnet zu werden. Die Gesänge der Gopis über die transzendentalen Spiele Krishnas werden überall in den drei Welten verehrt. Nachdem Uddhava einige Zeit in Vrindavan verbracht hatte, erwachte in ihm der Wunsch, wieder zu Krishna zurückzukehren. Und so bat er Nanda Maharaj und Yashoda um die Erlaubnis, sie zu verlassen. Anschließend traf er sich noch einmal mit den Gopis, und nachdem er auch sie um Erlaubnis gebeten hatte, bestieg er seine Kutsche, um nach Mathura zu fahren. Gerade als Uddhava abfahren wollte, erschienen die Bewohner von Vrindavan, allen voran Maharaj Nanda und Yashoda, um sich von ihm zu verabschieden, und sie überreichten ihm verschiedene Geschenke, wie man sie nur in Vrindavan findet. In ihrer tiefen Zuneigung zu Krishna traten ihnen Tränen in die Augen, als sie vor Uddhava standen. Sie alle baten Uddhava um seine Segnungen, so dass sie immer in der Lage sein würden, sich an Krishnas glorreiche Taten zu erinnern, ihren Geist auf Krishnas Lotusfüße zu richten, mit ihren Worten Krishna zu preisen und mit ihrem Körper in der ständigen Erinnerung an Krishna Ehrerbietungen darzubringen. In diesem Gebet der Einwohner von Vrindavan wird die Essenz der höchsten Selbstverwirklichung beschrieben. Und die Methode ist sehr einfach. Man richtet den Geist ständig auf Krishnas Lotusfüße. Man spricht ausnahmslos über Krishna, ohne auf ein anderes Thema abzuschweifen. Und man beschäftigt den Körper ununterbrochen in Krishnas Dienst. Besonders in der menschlichen Form sollte man sein ganzes Leben, seine Kräfte, seine Worte und seine Intelligenz in den Dienst des Herrn stellen. Nur so kann der Mensch zur höchsten Ebene der Vollkommenheit erhoben werden. Und dies wird von allen Autoritäten bestätigt. Die Bewohner von Vrindavan sagten, es kümmert uns nicht, wo wir durch den Willen der höchsten Autorität und gemäß den Folgen unserer Tätigkeiten künftig geboren werden. Es ist nicht wichtig, wo wir geboren werden, solange wir einfach nur im Krishna-Bewusstsein beschäftigt sein dürfen. Und dies ist unsere einzige Bitte. Ein reiner Gottgeweihter wünscht sich nie, auf die himmlischen Planeten zu gelangen, ja nicht einmal auf Vaikuntha oder Goloka Vrindavan, denn er hat kein Verlangen nach eigener Befriedigung. In den Augen eines reinen Gottgeweihten gibt es keinen Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Ohne Krishna ist der Himmel die Hölle, und mit Krishna ist die Hölle der Himmel. Nachdem Uddhava den hingebungsvollen Dienst von Krishnas reinen Geweihten in Vrindavan gebührend geehrt hatte, kehrte er nach Mathura zu seinem Herrn Krishna zurück. Bei seiner Ankunft brachte er Sri Krishna und Balaram als erstes seine achtungsvollen Ehrerbietungen dar, indem er sich vor ihnen verbeugte, und erzählte ihnen dann, in welch wundervolle Hingabe die Bewohner von Vrindavan versunken seien. Anschließend überreichte er Vasudeva, Krishnas Vater, und Ugrasena, Krishnas Großvater, die Geschenke der Bewohner von Vrindavan. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 46. Kapitel des Krishna-Buches, Krishnas Botschaft an die Gopis.